zur Koni-Kaffeepause begrüße ich heute Felix Lüther, geschäftsführender Vorstand der Initiative 2050, das ist eine Initiative der Wohnungswirtschaft. Herr Lüther, vielen Dank, dass Sie sich im Rahmen Ihres Kongresses hier in Darmstadt Zeit genommen haben, Kaffee mit mir zu trinken. Wir haben viel über die IW 2050, wie man Ihre Initiative auch nennt, schon berichtet. Stellen Sie unseren Hörern doch nochmal kurz vor, was ist die IW 2050?
Ja, wir sind jetzt seit 6 Jahren unterwegs als Initiative vor allem von Wohnungsunternehmen für Wohnungsunternehmen. Die Regionalverbände sind auch dabei, aber es geht vor allem darum, sich gemeinsam unterzuhaken, Wissen auszutauschen, Wissen zu generieren und zu aggregieren, um die Klimaneutralität zu schaffen. Und das ist in den ersten Jahren stark geprägt vom Thema Klimafahrt. Aber damit ist natürlich nicht zu Ende. Wir machen jetzt schon seit 3 Jahren einmal im Jahr eine Veranstaltung zum Thema Wärmepumpe Praxis im Mehrfamilienhausbestand. Und es geht immer wieder um die Umsetzung und am Horizont winken die Kreislaufwirtschaft, die Klimaanpassung. Also das heißt, die Idee ist, dass wir tatsächlich die Reise bis Mitte des Jahrhunderts gemeinsam machen. Momentan sind wir 245 Unternehmen und 13 institutionelle Partner, um wirklich einfacher, schneller und aufwandsärmer zum Ziel zu kommen.
Sie haben im Vorgespräch gesagt, dass Sie Architektur studiert haben, Erfahrung in dem Bereich gesammelt. Sie waren unter anderem in der Wohnungswirtschaft im Bereich Konzeptentwicklung und Netzwerkarbeit aktiv. Was in Ihrer vorherigen Biografie hat Sie denn zu der Überzeugung gebracht, dass Dekarbonisierung des Wohnungsbestands im Grunde nur als Gemeinschaftsaufgabe aller Marktakteure gelingen kann?
Naja, die Aufgabe ist schon recht komplex und vielschichtig und sie ist vor allem teuer und sie muss in vergleichbar sehr kurzer Zeit vonstatten gehen. Und das sind, glaube ich, schon Gründe genug, auf der abstrakten Ebene zu sagen, das müssen wir zusammen machen, damit wir möglichst schonend da durchkommen und vor allem dem Ziel nahe kommen, wäre ja erstmal der erste Schritt erreichen, hoffe ich.
Das Ziel ist Klimaneutralität.
Das Ziel ist Klimaneutralität. In Deutschland erstmal 2045, bei einigen unserer Mitgliedsunternehmen natürlich dann auch 2040, teilweise 2035, da wird es dann wahnsinnig ambitioniert. Das ist das übergeordnete Ziel, genau. Und das schlägt sich erstmal in der Wärmewende nieder, aber durchaus auch in der Strom-Energiewende und aber auch im Bereich Baustoffe. Über kurz oder lang sehr deutlich.
Für die Plattform IW 2050 kann das ja auch hilfreich sein, wenn man Mitglieder hat, die bis 2035 klimaneutral sein müssen, weil sie ja als Pioniere dann oder als Lackmustest oder Blaupause gelten können.
Absolut. Also ich glaube, wenn man die Kolleginnen und Kollegen fragt, gibt es niemand, der sagt, auch mit 35 das schaffen wir. Aber das ist ja ehrlicherweise auch nicht schlimm, weil es ist ja da noch ein bisschen Zeit und auch wenn wir in 45 bei, ich sag mal, im Branchenschnitt 5 Kilo oder so ankommen würden, wäre das ja schon mal ein Mega-Erfolg. Ich hoffe, dass wir in den nächsten Jahren noch so weit skalieren können und auch Preise fallen und Technologie weiterreift, dass wir vielleicht doch alle zusammen noch auf die 0 Kilogramm CO2 kommen, auch in 45. Aber ja klar, Wissensaustausch, ne? Diejenigen, die noch mehr Tempo machen müssen, haben natürlich dann auch noch mal was sie mit den anderen teilen können.
Wenn wir da mal konkreter werden, welche 3 Hebel hat die Initiative aus Ihrer Beobachtung heraus in den vergangenen 12 Monaten schon bewegt? Was waren dabei die erfolgreichen und was könnte vielleicht auch noch besser funktionieren?
Mhm. Ja, also tatsächlich haben wir letztes Jahr eigentlich das Thema Stromproduktion auf eigenen Liegenschaften stärker in den Fokus genommen. Wir haben dazu einen Webdialog gemacht. Das ist eines unserer etablierten Online-Formate, wo wir dann mit Peer-Learnings, Beispielen, Praxisbeispielen arbeiten. Und das haben wir jetzt sozusagen konsequent bis zu dem Fachkongress gestern und heute weitergeführt, um hier wirklich dann nochmal mit Experten zu sprechen, inwieweit hier auch Netzdienlichkeit, bessere, smartere Energiewende, neue Geschäftsmodelle, mit denen wir auch diesen riesen Finanzierungsbedarf vielleicht ein bisschen querfinanzieren können, drinstecken. Insofern, das ist ein großes Thema, was wir in den letzten 12 Monaten verfolgt haben. Wir sind strategisch als Fachteam in der Initiative Wohnen dabei zu schauen, wie wir all das, was wir jetzt in den letzten Jahren angeboten haben, graue Emissionen, Klimafahrt, Ist-Bilanz, Klimaanpassungen noch besser zusammendenken und wieder auf die Perspektive kommen, was ist denn das Zielbild? wie sieht denn ein transformierter sozialer Wohnungsbestand im Jahr 2045 aus, wenn das Unternehmen weiterhin vital am Markt sein will? Und deswegen habe ich schon die richtigen Themenfelder genannt und wir wollen die jetzt in den nächsten Jahren noch weiter zusammendenken und sicherlich auch noch mehr in die Richtung gehen, dass wir Ergebnisauswertung für die Mitglieder betreiben. Also sei es aus 3 Jahren Wärmepumpenpraxiserfahrung mal eine Checkliste zu erstellen, worauf muss ich denn wirklich achten und wie komme ich leichter zum Erfolg, dass das Ding auch funktioniert und solche Themen. Also die Ideen gehen uns nicht aus, es geht immer weiter. Und vielleicht noch eins, weil Sie gefragt haben, was waren so wichtige Punkte? Wir haben angefangen mit Werkzeugen, die 2020 keiner hatte, wie man eine Ist-Bilanz, CO2 und einen Klimapfad aufstellt. Die haben wir immer weiterentwickelt und das ist ein kontinuierlicher Handlungsstrang auch letztes Jahr gewesen, da immer noch mehr Nutzerfreundlichkeit, mehr fachliche Tiefe reinzubringen für die Partner. Und jetzt sind wir gerade an dem Schritt zu überlegen, wie wir das in eine Cloud-Version heben.
Wenn ich mir das mal praktisch vorstelle, dann haben Sie in den vergangenen Jahren daran gearbeitet, Ihre Mitgliedsunternehmen, banal gesagt, ein Excel-Tool zur Verfügung zu stellen, wo Sie Quadratmeter, Heizungsart, Energiebetriebsstoff oder Energieträger eingefällt und dann kam am Ende ein Kilogramm CO2 raus. Das haben Sie immer weiter verfeinert, weil Sie gesagt haben, ich kann nicht nur auf die Heizung gucken, ich muss auch auf den Lebenszyklus, Gebäude und dergleichen. Also das ist praktische Arbeit, die bei Ihnen geleistet wird, die in die Mitgliedschaft dann rein diffundiert als Ergebnis.
Genau, so ist es und das gilt für alles, was wir tun. Also wir arbeiten auch viel mit Pioniergruppen. Letztes Jahr hatten wir da noch das Thema Finanzierbarkeit mit Michael Neitzel als Verstärkung fürs Fachteam dazugenommen und das wird dann, es ist immer da, also Pioniergruppen heißt, es ist ein kleiner Kreis von Unternehmen und Fachleuten, die was ausarbeiten, was allen sozusagen im Verein zur Verfügung gestellt wird und genauso ist es mit der Toolentwicklung. Und ja, man kann das so vereinfacht genau eigentlich zusammenfassen. Wichtig ist, es kommt auch noch ein Preisschild dran. Also, weil das ist ja tatsächlich die Hälfte der ganzen Fragestellung. Also sprich, wo lande ich CO2-seitig im Zieljahr? Welche technischen Maßnahmen muss ich dafür ergreifen und wie viel werden die mich ungefähr kosten? Und der nächste Schritt ist dann, das mit der betriebswirtschaftlichen Perspektive zu vergleichen und zu gucken, habe ich eine Finanzierungslücke? Und ehrlicherweise ist meistens eher die Frage, wie groß ist die?
Ja. Also Sie haben das jetzt schon angesprochen, Kosten. Als Mitglied habe ich einen Mitgliedsbeitrag, das wäre mein Aufwand, kann aber dann die Entwicklung aus der IW 2050 kostenlos nutzen.
Das ist richtig, das ist sozusagen ein Vollkostenmitgliedschaft, also Mitglied wird immer ein Wohnungsunternehmen aus der Familie des GdW und dann sind theoretisch alle Mitarbeiter, die Interesse haben, für die das was Nutzen bringt, freigeschaltet, unsere Angebote zu nutzen, unsere Tools, unsere Veranstaltungen. Im internen Webseitenbereich haben wir das ganze gesammelte Wissen der letzten Jahre und sind da auch dran, das nochmal besser verfügbar zu machen mit perspektivisch einem KI-Chatbot und als erster Schritt nochmal einer besser sortierten Webseitenführung. Aber ja, so ist es, genau. Also und zur Mitgliedschaft nochmal vielleicht, also wir haben tatsächlich ja von, die kleinste Wohnungsbaugesellschaft hat 25 Wohneinheiten, die bei uns dabei ist. Und die größte ist die Vonovia. Und dazwischen haben wir so ziemlich die ganze Bandbreite der Wohnungswirtschaft, auch über 70 in dem mittelgroßen Segment bis 2.500 Wohneinheiten. Und gerade das ist natürlich die Zielgruppe. Also je kleiner das Unternehmen, desto weniger Köpfe müssen alle Aufgaben, die auch die Großen lösen müssen, machen. Und da ist ja der Antrieb dann auch wirklich, dieses Wissen von den Großen zum Kleinen diffundieren zu lassen. Und in den letzten Jahren bin ich sehr, sehr dankbar geworden, in dieser Zusammenarbeit zu erfahren, dass eigentlich so gerade die Unternehmen 2.500 Wohneinheiten in dem Dreh meist die größte Umsetzungsgeschwindigkeit haben, weil da hat der Geschäftsführer noch genau die Ahnung, was auf der Arbeitsebene läuft und die Entscheidungswege sind super kurz. Also da können dann auch die Großen von den Mittelgroßen echt was lernen.
Also jede Ebene verzögert.
In der Praxis ist das nicht immer so, aber doch oft, ja.
Sie haben von einigen Tools gesprochen, die Sie entwickelt haben, digitalen Tools. Die Digitalisierung wird ja auch oft als Lösung gesehen, das Thema Genehmigungsstau beispielsweise aufzulösen, die Wertschöpfungskette zu straffen, Planbauen betreiben sind da die Stichworte. Wie unterstützt die IW 2050 die Mitglieder dabei, konkret die Themen umzusetzen, also auch was das Thema digitale Werkzeuge betrifft?
Also tatsächlich sind wir bislang mit Excel gut gefahren, muss man ehrlicherweise sagen. Das war am Anfang auch einfach der simple Gedanke, das hat jeder. Und wir haben die ersten Jahre sind wir auch ohne Makros ausgekommen, sodass keine IT-Abteilung sagt, nee, das darfst du nicht nutzen. Das hat jetzt die letzten 2-3 Jahre ist das irgendwann gebrochen. Also da sind jetzt Makros drin, kann man anschalten, kann man abschalten. Aber das Teil ist so tief und breit geworden, auch auf Hinsicht oder auf Reaktionen, auf Nutzerwünsche, dass wir jetzt halt wirklich gucken müssen, wie wir es in der Cloud kriegen, damit es weiter benutzerfreundlich ist, auch wirklich für die Unternehmen mit 2-3 Leuten funktioniert in der Anwendung. Und da kann man natürlich, wenn wir jetzt sagen, wir gehen in die Cloud, ist die Vision tatsächlich, wenn da einmal von einem Wohnungsunternehmen die Daten in einer Cloud sind, die uns gehört, der Wohnungswirtschaft und nicht wieder einem Dritten, der damit Geld verdienen will und wir aus dem Wohnungsunternehmen heraus dann wirklich zusammen entwickeln, was wir brauchen, was wir wirklich brauchen, dann kann das natürlich schon eine ziemliche Triebfeder werden auch, weil man einmal die Daten drin hat, dann kann ich auch eine Solarpotenzialanalyse machen, dann kann ich auch eine Klimaanpassungsanalyse liegenschaftsbezogen machen. Also da fallen einem viele Dinge ein, die man da in der Zukunft dranhängen kann. Und dann wird es natürlich schnell smart. Insofern, ja.
Wenn ich das mal zusammenfassen darf und mit meinen eigenen Worten wiedergebe, Sie arbeiten also gerade daran, eine bestenfalls europäische gehostete Lösung für die Wohnungswirtschaft anzubieten, wo alle Mitgliedsunternehmen sagen, da kippen wir unsere Daten rein. Die gehören uns, also der gesamten in dem IW 2015 konstituierten Wohnungswirtschaft. Und damit können wir arbeiten. Da können wir Analysen drüber fahren lassen, jeder für sich. Und es gibt da die Transparenz untereinander. Keiner sagt, du darfst nicht wissen, wo meine 7 Familienhäuser stehen und wo meine 3 Familienhäuser stehen.
Nein, natürlich. Also ja, vom Grundsatz her richtig. Aber natürlich ist es erstmal so, sonst würde man das ja auch nicht hinbekommen, dass jedes Wohnungsunternehmen erstmal natürlich nur die eigenen Daten sieht. Das ist ganz selbstverständlich. Ich habe es erwähnt, der GdW ist Gründungsmitglied. Herr Gedaschko ist unser Vorstandsvorsitzender. Die Regionalverbände sind praktisch alle an Bord. Die fragen immer wieder auch nach Daten. Wir selber erheben Daten jedes Jahr. Also man kann natürlich über eine anonymisierte Auswertung, wenn die Partner zustimmen, auch da, glaube ich, ganz viel für die politische Arbeit der Verbände nochmal machen, an Belegarbeit. Und das sollten dann auch die Mitgliedsunternehmen nutzen können, dass sie sich nochmal quer auswerten, gucken, wie sieht denn eine Genossenschaft mit 1.500 Wohneinheiten bundesweit aus, wo steht die im Ist, was macht die und so weiter. Also da ist viel Musik drin, wenn man sich das vorstellt, was da möglich ist.
Also wird beim IW 2050 bald eine Stelle als Datenanalyst ausgeschrieben?
Möglicherweise.
Kleiner Spoiler. Im Rahmen der Jahrestagung des IW 2050, jetzt Ende April hier in Darmstadt, kam immer häufiger das Thema auf, dass die Unabhängigkeit von Netzbetreibern und fossilen Energieträgern das erstrebenswerteste Ziel ist. Welche Maßnahmen innerhalb des IW 2050 sind da schon erfolgreich angelaufen, um die Wohnungsunternehmen unabhängiger zu machen? Gibt es da positive Beispiele, die Ihnen sofort einfallen?
Ja, also Unabhängigkeit von fossilen Energien definitiv, das ist das Ziel, so schnell wie möglich. Unabhängigkeit von Netzbetreibern wird nicht gehen. Also das ist auch nicht wirklich die Absicht, aber man muss auf fairer Augenhöhe miteinander reden können und zusammenarbeiten können. Und da geht schon auch in unserem Know-how-Austausch immer wieder darum, das zu ermöglichen. Also ich habe es gerade eben nochmal auch in der Abschlussveranstaltung gesagt, auch die Netzbetreiber sind nicht unsere Gegner, sie sollten Partner sein und werden. Das klappt in manchen Kommunen hervorragend, in anderen nicht.
Haben Sie Beispiele?
Wo es hervorragend klappt. Naja, also tatsächlich ist so ein bisschen die rote Linie da, wo die Zusammenarbeit historisch gewachsen ist, geht es eigentlich sehr gut. Also mir fällt da zum Beispiel Halle ein oder Hannover sind gute Beispiele, wo das sehr gut funktioniert. Karlsruhe ist eine gewachsene Zusammenarbeit und da ist dann über die Jahre auch tatsächlich wirklich die Zusammenarbeit
erwachsen. Ist die Zusammenarbeit gewachsen, weil Wohnungsunternehmen und Stadtwerke den gleichen Gesellschafter haben?
Also nicht zwangsläufig, aber auch. Also in Halle ist das gute Beispiel eigentlich, dass sich die Wohnungsunternehmen in der Stadt, die ist ja nur nicht ganz klein, zusammengetan haben und gesagt haben, wir müssen jetzt mal zusammen an einen Tisch mit dem Fernwärmebetreiber, damit der nicht uns gegeneinander ausspielt und damit wir mit gemeinsamer Stimme als starker Partner argumentieren können. Also das ist dann natürlich ein Riesenmehrwert. In anderen Kommunen, wo es gut läuft, ist es tatsächlich oftmals auch die gemeinsame Eigentümerschaft, aber es ist kein Selbstläufer. Ne?
Und welche Maßnahmen sind im IW 2015 da schon erfolgreich angelaufen, die Mitglieder zu befähigen, auf Augenhöhe zu kommen?
Wir haben tatsächlich einige Veranstaltungen dazu gemacht, wo wir da Wissen teilen. Ich habe heute auch nochmal zusammengefasst, ich zitiere da gerne den Gregor Heilmann von der Pro Potsdam, der ist auch Gründungsmitglied in der Initiative Wohnen. Das Wärmeplanungsgesetz hat einen riesen Fortschritt gebracht, weil ich damit natürlich auch Ziele für die Fernwärmebetreiber konkrete habe. Und wenn ich jetzt mit einem Fernwärmebetreiber spreche als Wohnungsunternehmen, dann muss ich schon fragen, wie sieht denn dein Plan aus und vor allem deine Realisierung, dass du 30% mindestens erneuerbare Energien im Jahr 2030 ab 1.1. zur Verfügung stellst. Und wenn da keine überzeugende Antwort kommt, kann man zumindest das Druckmittel aufbauen und sagen, ehrlicherweise kann ich mich da nicht mehr neu anschließen und wenn was kaputt geht, müsste ich eigentlich eine Eigenlösung machen. Das will keiner, also es wird keiner von der Fernwärme weggehen, der heute dranhängt, dann ist der Auftrag ja noch viel größer, aber es gibt zumindest eine Möglichkeit zu sagen, jetzt müssen wir aber wirklich mal gucken, wie wir zusammen hinkommen. Bei der Fernwärme ist natürlich ein riesengroßes Thema, die Kosten. Unsicherheit in der Zukunft. Also das ist ja ein offenes Geheimnis. Herr Gedaschko hat gestern gesagt, die Fernwärmebetreiber sagen selbst 2,5-fache Kostensteigerung alleine durch die Transformation ohne Ausbau und dann kommt noch der Ausbau hinzu. Wir sind jetzt gerade dabei, das anzudenken in den Unternehmen und damit wieder was für den Verein bereitzustellen. Wie sieht denn so eine Matrix aus, um Fernwärme eigentlich paritätisch vergleichbar zu machen? Also der Benchmark oder die Baseline ist dann, ich mache eine Eigenlösung, in der Regel mit einer Wärmepumpe, die hat die und die Funktionalitäten und Effekte, die hat die und die Vor- und Nachteile. Und dann challenge ich den Fernwärmeanbieter und sage, gut, was hast du für einen Wärmepreis, was hast du für eine Lebensdauer, was hast du, ab wann ist es klimaneutral und so weiter. Und das sind Dinge, an denen wir dann konkret arbeiten, um eben die Partner zu befähigen, da auch mehr auf Augenhöhe reden zu können.
Das heißt, da gibt es jetzt noch unheilvolle Abhängigkeiten seitens der Wohnungswirtschaft von den Fernwärmeanbietern?
Ja, klar. Also es ist letztendlich ja immer eine Monopolsituation und in einer Monopolsituation hat man als Abnehmer in der Regel nicht so viel Spaß und Gestaltungsfreiheit und da gibt es viele gute, faire Projekte, aber es gibt auch oftmals die Erfahrung, dass die Wohnungsunternehmen da nicht unbedingt zu guten Preisen gute Qualität kriegen, sage ich mal. Und man muss vielleicht auch noch mal eine Lanze brechen. Also der Kommunalverbund funktioniert ja dann in der Regel so, die Wohnungsunternehmen zahlen dem Fernwärmebetreiber die Vollkosten. Der Fernwärmebetreiber muss den Stadthaushalt mitfinanzieren und damit den ÖPNV oder das Schwimmbad gegenfinanzieren. Und das ist wieder so ein schönes Beispiel für Gemeinsamkeit. Also wir versuchen in unseren Veranstaltungen dann auch immer alle Seiten zusammenzubringen, weil ich glaube, erst wenn man so diesen Ringelpiez durchbricht und sagt, ich brauche weniger Geld von dir und du kriegst dafür weniger Geld da, das ist ja ein Kurzschluss, und sagt, wir sitzen alle in einem Boot und jetzt lasst uns mal gucken, wie kriegen wir eigentlich die günstigste Lösung für alle Beteiligten hin, sodass alle danach auch noch gerade stehen können, dann wird ein Schuh draus.
Sie haben gerade schon über die Kosten gesprochen. Der Umbau zur CO2-Neutralität und zur Energieeffizienz ist ja einfach unfassbar teuer. Wie gelingt es denn, insbesondere der gemeinwohlorientierten Wohnungswirtschaft, diesen Aufwand zu finanzieren? Sie sollen seitens der Gesellschaft dazu einen guten Kurs vermieten. Auf der einen Seite brauchen aber auch ein bisschen Cashflow, um das, was vor der Brust steht, zu finanzieren. Wie spielen da die Geldgeber und die Eigentümer mit?
Also erstmal muss man sagen, dass die Wohnungswirtschaft ja Experten sind, mit preisgedeckelten Einnahmen schon seit über 100 Jahren Bestände zu bauen, zu entwickeln und zu betreiben und weiterzuentwickeln. Insofern ist da viel Know-how vorhanden in der Branche. Tatsächlich gibt es das ein oder andere Unternehmen, was dann auch mal vom Eigentümer, wenn es ein öffentlicher ist, vielleicht eine Eigenkapitalerhöhung kriegt. Aber das ist dann die Frage, wie lange trägt das? 5 Jahre, 6 Jahre? Also eine Dimension, die bis zum Zieljahr hilft, ist eher, kenne ich jetzt noch nicht. Und insofern, wir haben deswegen letztes Jahr auch diese beiden Arbeitsgruppen zur Finanzierbarkeit gemacht, um nochmal wirklich alle Finanzierungsinstrumente, so die klassischen, aber auch die unkonventionellen wie europäische Förderprogramme oder auch regionale Förderprogramme nochmal auf einen Tisch zu packen. Das landet jetzt auch in einem Eckpunktepapier, um überhaupt mal die Wissensbasis zu schaffen. Und es ist ein offenes Geheimnis, dass jetzt Wohnungsunternehmen, die nicht so gigantisch groß sind, in der Regel keine europäischen Mittel beziehen. Da gibt es gute Piloten, wo man das mal versucht hat in der Gemeinschaft. Das war dann auch erfolgreich. Aber aus diesem Diskurs, da gab es auch ein paar Experteninterviews, ist zum Beispiel entstanden, dass jetzt der Michael Neitzel nochmal mit ein paar Unternehmen pilothaft probiert, wie man den CEB-Darlehen, also nochmal nicht, man kennt ja immer die EIB, die CEB ist nicht so bekannt, auch eine europäische Förderbank, gerade für soziale Projekte, wie man da das Antragsverfahren vielleicht einfacher machen kann, damit auch zumindest mal Unternehmen zwischen 2.500 und 6.000 Wohneinheiten da zur Verfügung oder zum Zug kommen. Aber also Eigenkapital, Fremdfinanzierung sind wichtige Bausteine, aber ich kenne tatsächlich vielleicht 7, 8 Unternehmen, die sagen, wir sind schon so gut durch den Bestand durch, dass wir eigentlich wirklich nur noch den Wärmeträger tauschen müssen. Wir haben vielleicht einen fairen Fernwärmeanbieter und da auch schon eine hohe Anschlussquote. Die haben dann aber in der Regel auch irgendwo andere Probleme. Aber also ich kenne kaum jemanden, der sagt, ich schaffe das zu 100% und es ist also ein Spaziergang, ist es für niemand. Und insofern werde ich da auch nicht müde zu betonen, also die Schaffung von sozialem Wohnraum und der Erhalt von sozialem Wohnraum ist ein Beitrag für ein Grundrecht und das ist eine Gemeinwohlaufgabe, dazu müssen wir nicht wieder eine neue Gemeinnützigkeit haben. Wir sind im Prinzip gemeinnützig in unserer Kerntätigkeit und deswegen ist auch ganz klar, dass die Finanzierungslücke, die bleibt, auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein muss, damit Wohnungen eben auch günstig bleiben können und damit sie klimaneutral werden. Und wenn man so in die aktuellen Klimastrategien guckt, muss man auch nochmal unterstreichen, in Hinsicht auf Soziales, Mieterschutz ist tatsächlich der Weg zur Klimaneutralität so schnell wie möglich eigentlich der beste Garant, weil dann eben die Heiznebenkosten auch nicht endlos explodieren.
Der IW 2050 ist also Befähiger der Mitglieder, die richtigen Finanzierungstools zusammenzustellen, um die Aufgabe zu stemmen, wenn ich sie richtig verstanden habe.
Also um die Aufgabe zu stemmen, also tatsächlich in den meisten Fällen geht es darum, die Finanzierungslücke zu verkleinern. Das ist auch so der Punkt, warum ich sage, wenn wir bei 5 Kilogramm rauskommen in 2045, ist das gut. Schließen ist bei den wenigsten bis jetzt möglich, aber es hängt tatsächlich vor allem an der Finanzierbarkeit in der Regel und an diesen kurzen Zeiträumen von noch 19 Jahren. Und insofern, also ich glaube, wir würden heute schon alle die Null schaffen von der Technik her, wenn die Kapazitäten ausreichend da wären.
Welche Rolle spielen da institutionelle Geldgeber?
In der traditionellen Wohnungswirtschaft, die Hausbanken in der Regel, aber nicht so eine Rolle wie auf dem freien Immobilienmarkt, das muss man schon ganz klar sagen. Und ungefähr die Hälfte der Branche besteht aus Genossenschaften, das heißt, die Mieter sind auch Eigentümer und ich rede ganz gerne vom wohnungswirtschaftlichen Mut und ich bewundere wirklich die Geschäftsführer, die Vorstände aus den Genossenschaften, die dann auch auf Basis ihres Klimapfades und einer Finanzierungslücke wirklich in die Mitgliederversammlung gegangen sind und gesagt haben, so sieht's aus, wir müssen aber diese Aufgabe stemmen. Was machen wir denn jetzt? Erhöhen wir die Genossenschaftseinlage, erhöhen wir die Mieten, habt ihr noch Ideen? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, transparent damit umzugehen und nicht einfach das zu verstecken, zu sagen, irgendwie werden wir uns schon hinmogeln, das wird nicht funktionieren.
Das heißt, in der Gesellschaftsform sind bei dem ein oder anderen Mitglied dann auch noch Hemmnisse, sich fremd zu finanzieren.
Ja, kann man, glaube ich, schon so zusammenfassen.
Wird natürlich dann ambitionierter, das 1,5-Grad-Ziel im Gebäudesektor zu erreichen, gerade für diese Mitglieder. Aktuell liegen wir bei einer Sanierungsrate von 2-3% pro Jahr. Oder es ist erstrebt.
Wir sind bei 0,9%, genau. Ja.
Das meine ich, wir liegen aktuell bei unter 1%. Wie realistisch ist es denn aus Ihrer Sicht, auch wenn Sie das in Betracht ziehen, was Ihre Mitglieder jetzt schon leisten, dieses Ziel ohne massive staatliche Förderarchitektur zu erreichen?
Ja, also momentan haben wir ja eine. Es ist wichtig, dass die erhalten bleibt und dass die vor allem auch auf...
Die nehme ich sehr als volatil wahr. Also ja, ich habe den Eindruck, sie wird in der Öffentlichkeit zerredet.
Naja, sie ist bislang immer im Volumen nicht auskömmlich Und man muss eigentlich jedes Jahr wieder fürchten, dass sie zusammengestrichen wird. Und das ist ein Riesenproblem. Also dieses Thema langfristige Verlässlichkeit, verlässliche Rahmenbedingungen, das wäre schon super, wenn man sagen könnte, die ist jetzt mal auf die nächsten 10 Jahre fix und da muss man sich keine Gedanken mehr machen. Und man muss auch nicht wie 21, 22 dann irgendwie mit seinem 90% fertigen Antrag einen Tag später feststellen, dass das Programm geschlossen wurde. Also das sind so Dinge, die gehen gar nicht. Aber tatsächlich möchte ich einen ganz wichtigen Punkt ansprechen, der auch bei uns selber liegt, nämlich die Erkenntnis, dass es zwar auf Einzelgebäudeebene total gut und richtig ist, wenn man rangeht, für 40 Jahre Ruhe zu schaffen, indem man einmal sozusagen den Rundumschlag macht, nicht nur Klimasicht, sondern wirklich eine Vollmodernisierung. Aber wir sind eben Portfoliohalter und das heißt, wir müssen das Dutzende, Hunderte, teilweise Tausende Male machen. Und da ist jetzt die Erkenntnis schon in der Initiative Wohnen 2050 eigentlich seit 22 gewachsen. Das wird nicht funktionieren, wenn wir das überall so machen. Das ist beim Einzelgebäude super, aber dann kommen wir nur durch die Hälfte der Portfoliolandschaft durch und entsprechend ist der CO2-Wert und die andere Hälfte ist auch gar nicht angerührt in den nächsten 20 Jahren, also eigentlich ein No-Go. Und insofern hat sich da dann schon bei uns das durchgesetzt, was jetzt seit 1,5 Jahren von der Initiative CO2-Praxisfahrt, also von den 5 Professorinnen, auch sehr stark nochmal unterstrichen wird. Wir müssen, wenn wir CO2-neutral werden in den nächsten 19 Jahren, vor allem auf die Wärmewende fokussieren. Und das heißt nicht, dass wir jetzt nicht mehr dämmen, sondern das heißt, wir müssen deutlich selektiver vorgehen. Da, wo die Bauteile noch halten, 10 Jahre, 15 Jahre, da bleiben sie auch drin. Wenn die Fassade schon eine Dämmung hat und wenn sie nur 6 Zentimeter ist, dann kann ich einen Haken dran machen und sagen, da kriege ich auch mit einer modernen Wärmepumpe eine gute, funktionierende Wärmeversorgung hin, die auch für die Mieter bezahlbar ist. Insofern, das ist erstmal so der Change in den Köpfen seit 22 und nochmal ganz stark vor sich seit Ende 24. Dass wir sagen, damit kriegen wir natürlich auch die Kosten runter. Also es ist dann 1/3 des gesamten Finanzierungsvolumens, was noch übrig bleibt. Das ist momentan, so wie ich sehe, der größte Schritt, den wir in den letzten Jahren hatten, um die Finanzierungslücke zu verkleinern. Und damit kriegen wir auch eine Skalierung hin. Also dann kommen wir natürlich, also wenn man dann eben jetzt in vielen sogenannten geringinvestiven Maßnahmen eher wirklich den Heizungskeller erneuert, vielleicht den ein oder anderen Heizkörper anpasst, dann kriegen wir auch andere Quoten hin als 0,9% im Jahr.
Also Lüther, wenn ich Sie richtig verstanden habe, bis 2020 war man davon überzeugt, Dämmen, das hilft, das löst all unsere Probleme, die größten zumindest. Dann kriegen wir den CO2-Ausstoß mit runter und dann mal rein ins Gebäude und gucken, was kann man im Heizungskeller oder noch machen. Jetzt die Erkenntnis, okay, ich gehe mal erst in den Heizungskeller, ich gucke mir erstmal die Wärmeerzeugung an und das ist der größte Hebel. Jetzt habe ich die Wärme erzeugt und am Ende sitzt da immer noch der Verbraucher, der Mieter. Also wenn der die Heizung bei 5 aufstehen, also aufgedreht hat und die Fenster auf hat, dann wird ja trotzdem Energie verbraucht. Ist das ein Hebel, wo die Wohnungswirtschaft auch ansetzen kann oder ist der Mieter einfach diese Blackbox, die man nicht steuern kann?
Ja, der Mieter ist schon immer auch ein Mensch und Menschen kann man durch Kommunikation erreichen, das ist aber wahnsinnig mühsam. Also ich glaube, es gibt kein Wohnungsunternehmen, was nicht regelmäßig in der Mieterzeitung oder per Rundschreiben darüber informiert, wie man eigentlich seine eigenen Nebenkosten reduziert durch sachgerechtes Lüften etc. Aber das ist ein 1:1 Aufklärungskampf, der immer wieder wiederholt werden muss. Insofern nochmal einen Punkt zurück, also wir bewegen uns ja nie im Vakuum. Also das heißt, das war auch schon 2020 so, dass wir zumindest in der Wohnungswirtschaft fast alle gesagt haben, überdämmen macht keinen Sinn, ab einem bestimmten Punkt hat es keinen Sinn, aber dieser Ansatz, wenn schon mal ein Gebäude angefasst wird, dann richtig, der war sehr weit verbreitet. Aber auch so die Gesellschaft und Politik ist in Deutschland da irgendwie in den 80er Jahren stehen geblieben mit diesem erstmal Effizienz. Und das ist, ja, also da ist eigentlich auch nochmal das, was Sie gefragt haben, ein gutes Gegenargument, weil wenn ich ein Gebäude totdämme und dann ist die Heizung auf 5 und gekippt und ich habe immer noch einen Gaskessel drin, habe ich für den Klimaschutz gar nichts gewonnen und auch nicht wirklich Energieeffizienz. Die habe ich dann auf dem Papier des Gebäudes, aber nicht in der Praxis. Und insofern ist der Blick in den Heizungskeller schon sehr relevant und ich bin tatsächlich ein großer Fan von Wärmepumpen, weil das ist die einzige Wärmeversorgungstechnologie, die auch den Endenergiebedarf deutlich nach unten drückt, ohne dass ich noch irgendwas an der Dämmung machen muss. Also da kommt dieses Stichwort Jahresarbeitszahl ins Spiel. Also wenn ich aus einer Kilowattstunde Strom 3 Kilowattstunden Wärme mache und das dauerhaft, dann heißt das zum einen, dass ich heute schon eine Kostenparität gegenüber Gas habe in der reinen, im reinen Wärmepreis, und zum anderen, dass ich meinen Endenergiebedarf um 2/3 reduziere. Und dann ist natürlich immer noch die Frage, ob die Heizung auf 5 aufgedreht wird und das Fenster gekippt ist, aber ich habe schon mal 2/3 reduziert. Ja, und die Heizung, also der Raum wird warm nach wie vor, die Heizung glüht nicht mehr so, insofern ist es auch nicht ganz so schlimm, wenn es auf 5 ist. Ja.
Zum Abschluss noch eine persönliche Frage: Was treibt Sie an, gerade dann, wenn die Fortschritte so langsam kommen, wenn Förderprogramme gestrichen werden, die politische Rückendeckung schwindet, Sie von dem Theater in Berlin ernüchtert werden?
Naja, es ist tatsächlich, also ich bin kein Umweltschützer, ja. Das ist immer so dieses Missverständnis, wenn man im Nachhaltigkeitsmanagement arbeitet, da kommen wieder die Ökos. Nee, es geht eigentlich tatsächlich einfach darum, dass ich schon gerne alt werden würde in einem Deutschland und in einem Europa, wo ich nicht irgendwie jeden dritten Tag ein Extremwetterereignis habe. Und es geht um knallharte wirtschaftliche Fakten. Also wenn wir nicht schnell mit dem CO2-Wert runterkommen, dann werden wir auch gar nicht mehr so viel Geld haben, noch viel weniger Geld haben, es ins Portfolio in den Fortschritt stecken zu können, sondern nur noch irgendwelchen Klimaschäden hinterher zu sanieren. Und die Münchner Rückversicherung hat gerade im Februar gemahnt, dass Extremwetterereignisse wahrscheinlich in den nächsten Jahren irgendwann auch gar nicht mehr versicherbar werden. Und dann hört der Spaß auf. Also es geht um lebenswerte Zukunft für Menschen. Und das ist, glaube ich, Motivation genug, da immer weiter dran zu bleiben.